Deutschlandfunk. Spielweisen. Anspiel.
2021 hat Michael Spiers mit seinem Album Baritenor für einiges Aufsehen gesorgt. Mit der Aufnahme hat er gezeigt, dass die Grenze zwischen Tenor und Bariton gar nicht so eindeutig ist, wie oft geglaubt wird. Und dass es Rollen gibt, die ein Stimmprofil irgendwo zwischen Bariton und Tenor erfordern. Geschrieben also für einen Baritenor. Und Spiers glänzte nicht mehr nur mit seiner erstaunlichen Höhe als Tenor, sondern auch mit satten, tiefen Tönen. Mit seinem neuen Album verfolgt Spiers diese Erkenntnis weiter in der Barockzeit, also in einer Zeit, in der Kastraten die meisten Rollen übernommen haben. Heute singen diese Partien Countertenöre. Michael Spiers hat sein Album aber Kontratenor genannt. Sie merken schon, hier muss man erstmal Begriffe sortieren und genau das macht Michael Spiers zu Beginn unseres Interviews.
Well, the reason that I decided to call it Contratenor is a bit of a wordplay because the idea of what a tenor is very malleable, and only people nowadays think of a tenor as a very set system within a Fach system.
Kontratenor ist ein Wortspiel, weil die Vorstellung davon, was ein Tenor ist, sehr dehnbar ist. Seit Beginn der Oper mit Monteverdi bis zu, sagen wir, Berlioz, Wagner und Verdi, sie vergrößerten das Orchester immer weiter. Bis in die 1860er ist es sehr schwierig, Stimmen und Partien zu kategorisieren. Ich wollte das Album zuerst Tenore Assoluto nennen, weil in der Barockzeit ein Assoluto die einzige männliche Stimme neben den Kastraten war, die einfach alles singen musste. Bass, Bariton, Tenor oder sogar die Haute-Contre-Rollen. In den Ensembles der Zeit gab es also viele Kastraten und einige Soprane, aber es gab nur wenig Aufgaben für eine natürliche männliche Stimme. Also musste dieser eine einfach alle möglichen Charakterrollen übernehmen.
Und so ended up having to sing kings and bad people and like all of the character parts were given to the one male voice. And so as you'll find out through this album, there are many definitions of what people call the tenor.
Durch mein Album Kontratenor wird deutlich, dass es viele Definitionen eines Tenors gab. Wenn wir nach Frankreich schauen, zu Lully ins 17. Jahrhundert, er schreibt für eine kräftige, aber sehr, sehr hohe Stimme ein Haute-Contre. In Italien, bei Händel oder Vivaldi, übernimmt ein Tenor Partien, die heute ein Bass oder ein tiefer Bassbariton singt. Wenn man beides Tenor nennt, dann passt das nicht zusammen. Darum habe ich den Begriff Kontratenor gewählt. Und auf dem Album blicke ich auf die französische und die italienische Schule und wie sie sich gegenseitig beeinflusst haben. Und so bildet sich letztendlich heraus, was wir einen modernen Tenor nennen. Das hat viele Jahre gedauert. Und davor gab es den Tenor, wie wir ihn heute kennen, gar nicht.
It still took many, many years of evolution, but the tenor, as we know it now, didn't really exist during that period.
Das Album umspannt 100 Jahre. Also es startet bei Lully, es hört auf bei Puccini.
Puccini, ja, nicht Puccini, ja. Puccini. Oder Puccini, nein, es ist Puccini.
Ja. Es ist Puccini, ich musste gerade kurz überlegen. Genau, es hört auf bei Puccini, 100 Jahre. Und Sie haben gerade schon erklärt, dass die Ansprüche an die Stimme sich verändern. Ich will jetzt schon wissen, was müssen Sie da eigentlich können? Aber lassen Sie uns doch vielleicht auf den Bereich gucken, den Sie gerade so herauskristallisiert haben, als den, wo sich das Französische und das Italienische treffen. Also was will man da eigentlich vom Tenor? Was muss man sängerisch mitbringen?
Ja, the interesting thing is that at this time in the late 1600s, there were two different schools. The French school.
Es ist spannend zu verfolgen, dass es im späten 17. Jahrhundert zwei Schulen gab. Die französische Schule reicht bis ins späte 18. Jahrhundert. Sie legte viel Wert auf Schauspiel und Worte. Es ging weniger um die Melodie oder schönes Singen. Es ging um die Interpretation, den Schauspieler und an allererster Stelle die Worte. Das zeigt sich auch in der Art, wie für Stimmen geschrieben wird. Sehr hell. Und Tenöre spielten damals oft auch die Trompete. Ich habe übrigens 15 Jahre lang Trompete gespielt. Und es ist witzig, denn man braucht eine bestimmte Technik, sehr starr und fokussiert, um den Stimmsitz so hoch zu halten. Beispielsweise in J'ai perdu mon iris von Gluck. Viele moderne Tenöre können das nicht singen, weil es deklamatorisch ist, man aber auch Belcanto-Technik braucht.
Modern tenors can't sing that because it's in between two different types. It's declamatory and you have to have Belcanto technique. The Italian way of singing was all about vocal fireworks and beauty of the voice and
die italienische Schule setzte ganz auf stimmliches Feuerwerk und die Schönheit der Stimme. Schauspielern war da nicht so wichtig. Und die Worte wiederholten sich viel. Man fand eine schöne Phrase, die eine Aussage hatte, und die wurde dann 3-4 Mal gesungen, immer etwas anders, um zu zeigen, was die Stimme so kann, wie ein Instrument.
3-4 times, many different ways, and seeing what you could do with your voice as an instrument, rather than the drama of it. As you started to go into the 1730s, things started shifting because the French started realizing that more and more of the Italian sound and the Italian composers were coming into France, because Paris was the epicenter of all opera.
Ab 1730 verschoben sich die Dinge. Die italienische Ästhetik und italienische Komponisten kamen nach Paris, denn Paris war das Epizentrum der Oper. Und die Franzosen fühlten sich gezwungen, auf den italienischen Ansatz zu reagieren. Und so fügten sie auch vokale Feuerwerke hinzu. In den 1730ern und 1740ern bilden Rameaus Opern den Gipfel in der Art, wie sie die italienische Stimmführung und Verzierungen mit großartiger Poesie verbinden. Die zwei Schulen kommen sich also näher, sie zwingen sich gegenseitig, sich zu verändern. Die Italiener änderten ihre Libretti und stärkten die Handlung. Mozarts Re di Ponto ist ein Ergebnis dieser Veränderungen. Das Libretto von Metastasio setzt etwas stärker auf die Handlung. Die Verse eigneten sich immer noch dazu, wiederholt zu werden, aber es lag mehr Bedeutung drin.
Repeated, but it really meant something. And so they started having to really push each other into a new way. And this is why
ich finde diese Phase so spannend, weil wir hier echte Europäer erkennen können. All diese Komponisten, Librettisten, Direktoren, sie hätten sich nie weiterentwickelt, wenn sie nicht über den eigenen Rand hinausgeschaut hätten. Gluck war so ein einflussreicher, beeindruckender Komponist. Er war ein Deutscher, der in Frankreich Karriere machte. Mozart entwickelte sich entscheidend in Italien weiter. Händel, noch ein Deutscher, fand sich in der italienischen Oper zurecht, ging dann nach England und änderte hier alles, aber mit der italienischen Denkweise. Händel ist für mich persönlich der Größte. Er konnte Dinge tun, die andere nicht geschafft haben. Aber alle diese Komponisten sind beeindruckend, weil sie die ersten echten Europäer waren. Wie sie zusammen die Oper entwickelt haben, ist ein Vorbild für unsere modernen Ideen von Europa.
Made opera evolve was the model for our modern ideas of what Europe is.
Weil Sie gerade schon Mozart angesprochen haben, die Arie aus Mithridate, die fällt ja insofern auf, als dass da ein krasser Sprung drin ist. Das ist eine Quinte und eine Oktave, die man da von unten nach oben durchmisst, ja. Und das auch noch am besten legato, als wäre man eine Geige.
Vieles
Das ist ja eine wahnsinnige Anforderung. Ist das auch Teil dieser Entwicklung, also dass man merkt, man kann dem Tenor einfach so viel abverlangen? Man hatte die Stimmen damals und deswegen konnte man das so schreiben?
Well, the interesting thing is that when Mozart composed Mithridate, it was
Mozart hat Mithridate als Opera seria komponiert. Das ist interessant, weil dieser Typus damals schon veraltet war. Mir ist es wichtig zu zeigen, dass Mozart damals beeinflusst war von einem seiner Lehrer, von Antonio Mazzoni, seinem Kontrapunktlehrer in Italien. Ich singe eine Arie von Mazzoni auf dem Album. Und die Oper, aus der die Arie stammt, hat eine ganz ähnliche Geschichte wie Mithridate von Mozart. Mozart schrieb seine Oper im Stil der Zeit von 1740, 1750. Er komponierte sie aber 1771 mit 13 Jahren.
And these kind of crazy octave jumps were a sign of agility.
Dieser große Intervallsprung, den er in die Arie schreibt, war ein Zeichen für Wendigkeit und der ultimative Weg, um den Adelsstand zu unterstreichen und auch um mit Technik zu strahlen. Es gibt Sänger, bei denen klingen die zwei Noten wie zwei verschiedene Stimmen. Die Idee ist aber ja, die höchste Höhe und tiefste Tiefe in einer Person zu vereinen und das Drama der Person zu zeichnen. In der Barockzeit wurden gerne so riesige Sprünge komponiert. In der italienischen Schule bewies man so seine Gesangskunst. Mozart geht es aber hier um die Kunst des Dramas. Für mich haben Händel und dann Mozart mit ihren Werken wirklich alles verändert.
Really, I think there was Handel, then it was Mozart that really changed everything.
Diese Mozart-Arie oder überhaupt Mozart ist natürlich ein ganz wesentliches Element in der Operngeschichte, an dem kommen wir gar nicht vorbei. Interessanterweise haben Sie aber auf Ihrem Album gleich drei Welterst-Einspielungen von Komponisten, die man nicht so wirklich kennt.
Ja, genau.
Mazzoni, Galuppi und Latilla, glaube ich, ist der dritte.
Ja.
Und dann habe ich mich gefragt, ist das vielleicht Quatsch, dass wir nur immer bei den großen Namen gucken, weil wir meinen, die haben die Stimmen vorangebracht, sondern eigentlich gibt es genauso bei den unbekannteren Elemente, die auch wegweisend oder zumindest irgendwie für die Entwicklung der Art, wie für die Stimme geschrieben wurde, einen wichtigen Beitrag gegeben haben.
There's three elements to that. The first one is, some of these are amazing arias, but not amazing operas.
Drei Aspekte gibt es hier zu bedenken. Der erste ist, dass einige dieser Arien großartig sind, aber die Opern dazu sind es nicht. Darum sind sie auch so unbekannt, denn Fett schwimmt oben, wie es ja auch heißt. Heutzutage kann das keiner mehr singen, weil es an Technik fehlt. Man muss dafür die Schritte vom Barocktenor zum revolutionären Tenor zum Belcanto-Tenor gegangen sein. Die Stimme muss sicher und mit genug Fundament in der Tiefe sein, aber auch sicher in der Höhe. Ich bin der Einzige, der so eine Karriere gemacht hat, vermutlich in den vergangenen 200 Jahren. Ich singe das leichte Repertoire und jetzt fange ich mit Wagner an. Kaum einer macht das. Ich musste es aber tun, weil ich so eine seltsame Stimme hatte und eine eigenartige Technik gefunden habe, die ich mir selbst beigebracht habe. Ich habe mich schon immer für diese großen Sänger der Vergangenheit interessiert, für Anton Raff und Gregorio Bappi. Und durch sie habe ich dieses Album konstruiert. Mit welchen Komponisten haben sie zusammengearbeitet? Mit welchen Opern hatten diese Sänger besonders großen Erfolg? Ich startete also beim Sänger, kam zum Komponisten, dann zur Arie. Am Ende hatten wir 15 oder 16 Arien, aus denen wir die besten gewählt haben. Die Arien von Latilla oder Mazzoni sind so unbekannt, weil kaum einer sie heutzutage singen kann. Aber ich hoffe, dass dieses Album dazu führt, dass mehr Menschen Lust haben, dieses bizarre, unbekannte Repertoire zu entdecken.
Nobody knows this music, and it's because there's not many people who had the same kind of careers that I have. But my hope is for after this comes out.
Ich fühle mich wie ein Archäologe, wenn ich durch die Lexika blättere und durch Arien verfolge, wie sich die Stimmen verändert haben. Ich beobachte, dass jemand so und so für Stimme geschrieben hat. Dann setze ich ihn in den chronologischen Kontext und erkenne, aha, die Stimme hat sich so verschoben, weil der italienische Einfluss dazu kam oder weil der französische Einfluss sich ausgewirkt hat. Ich möchte, dass die Menschen durch Baritenor und Kontratenor begreifen, wie sich die Art für eine männliche Stimme zu schreiben entwickelt hat. Es geht darum zu verdeutlichen, dass es nicht darum geht, wer du glaubst, stimmlich zu sein. Man muss wissen, wie sich Operngesang entwickelt hat, um die eigene Stimme zu finden. Ansonsten bleibt man nur bei einer Karikatur der eigenen Stimme.
Doesn't matter what you think you are, if you don't know what's before in the vocal writing before, you won't find your real voice. You'll always be a caricature of your own voice.
Michael Spires im Interview über sein aktuelles Album Kontratenor.